Für metastasierte Krebspatientinnen sind die drei großen Herausforderungen, einen Weg mit der Palliativdiagnose zu finden, der Krankheit Raum zu geben, aber sich nicht vereinnahmen zu lassen und offen über Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren. Mein Name ist Claudia Altmann-Bosbischek, ich bin Brustkrebsaktivistin und Bloggerin. Ich blogge unter dem Namen Claudias Cancer Challenge. Und ich versuche, den Scheinwerfer auf die metastasierte Situation zu richten. Heute sprechen wir über das Thema Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten aus Sicht einer Patientin.
Liebe Claudia, herzlich willkommen zu unserem Format Sterben ist das Allerletzte. Danke, dass du da bist.
Dankeschön.
Du bist vor mittlerweile 10 Jahren in einem Raum in einer Klinik gesessen und da hat ein Arzt oder Ärztin zu dir gesagt, Frau Altmann-Bosbischek, Sie haben eine bösartige Tumorerkrankung. Mhm. Was ist dir damals durch den Kopf gegangen?
Ich bin damals in der Radiologiepraxis gesessen und der Arzt hat mir das sehr sachlich, aber doch mit einer gewissen Emotion gesagt und ich wusste nicht, was meint er damit, bösartige Tumorerkrankung. Und ich habe dann nachgefragt, Sie meinen Krebs? Und er hat gesagt, ja. Und das war für mich unglaublich. Das war der Super-GAU im Leben. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal mit dem Thema Krebs konfrontiert sein werde. Bis dahin hatte niemand in meiner ganzen Familie eine Krebsdiagnose. Ich war immer beim Gynäkologen, immer gedacht, warum passiert das mir? Mhm. Aber es geht so schnell. Mhm. Und ich bin dann gleich nach Hause zu meinem Mann und habe ihm das alles erzählt. Und wir sind da gesessen, haben geweint und haben die Welt nicht mehr verstanden.
Würdest du sagen, du kannst dich jetzt im Nachhinein gut an dieses Gespräch erinnern? Oder würdest du sagen, da gab es vielleicht auch viele Lücken an Informationen?
Ich kann mich an den ersten Teil gut erinnern, natürlich an die Mammographie, an den Ultraschall, an den sehr ernsten Gesichtsausdruck des Arztes. Aber nach den Worten Ja zu meiner Frage, ist es Krebs, kann ich mich nur mehr an sehr, sehr wenig erinnern. Er hat dann versucht, mich an der Hand zu nehmen, hat gesagt, wir haben gute Therapien im Falle einer Brustkrebsdiagnose. Es wird weitergehen, wir können das und das machen, wenden Sie sich an eine Klinik. Aber ich muss gestehen, sehr viel habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Mhm. Da geht so richtig der Rollbalken runter.
Mhm. Warum glaubst du, geht da der Rollbalken so runter? Weil das habe ich auch schon von anderen PatientInnen gehört, dass bei so einer Schreckensdiagnose ja, plötzlich die Schotten dicht machen.
Ich glaube, das ist Selbstschutz. Mhm. Und ich habe ja dann kurze Zeit später auch meine Metastasendiagnose bekommen. Das war rund eine Woche danach. Und da musste ich mich wirklich hinlegen. Da habe ich gefragt, darf ich mich auf diese Liege legen? Es war im Spital und habe dann gesagt, Peter, hör bitte zu. Und habe meinen Mann gebeten, dass er alles abspeichert, weil du liegst da und bist wie in einem Nebel. Diese Diagnose ist so groß, ist so ein Blitzeinschlag. Da bleibt einfach nichts mehr übrig. Und man überlegt sich die ganze Zeit nur, werde ich jetzt sterben? Wie kann das weitergehen? Du bist in einem Parallelleben von jetzt auf gleich.
Wann hast du zum ersten Mal dann das Wort Palliativ gehört oder hast du das schon gekannt vorher?
Ich habe das Wort Palliativ gekannt, ich wusste auch, was es meint. So wirklich bewusst war es mir erst, als ich auf einem OP-Befund gelesen habe, Palliativ-OP. Und das war für mich ganz schrecklich, weil Palliativ hat für mich bedeutet, ich sterbe in 3 Monaten. Und das ist so landläufig das, was man im Kopf hat. Palliativ ist austherapiert, da kommt nichts mehr. Und ich habe erst im Laufe meiner Krankheit die Bedeutung von Palliativ wirklich kennengelernt. Das heißt ja ummanteln, ein schönes Wort. Und dass man damit meint, den Menschen noch gute Lebensqualität zu geben und alles zu tun, damit es ihnen gut geht. Und das finde ich heute sehr schön. Aber das Wort an und für sich hat leider ein sehr schlechtes Image.
Und wir reden ja mittlerweile von 10 Jahren, die du schon mit dieser metastasierten Brustkrebserkrankung lebst, gab es trotzdem auch Ärzte und Ärztinnen, die das Thema so Sterben auch mit dir angesprochen haben?
Also mein schlimmstes Erlebnis, wenn wir schon von Kommunikation reden, war, ich war bei einem Arzt relativ am Anfang zu einer Zweitmeinung und der hat zu mir gesagt, Sie haben eine Durchschnittsüberlebenszeit von 2 Jahren, danke und auf Wiedersehen. Das war für mich ganz, ganz schrecklich.
Tatsächlich danke und auf Wiedersehen?
Also genau,
das war danke nicht und auf mehr Raum für
da Gespräch. War kein Raum mehr für ein Gespräch. Das war meine schlimmste Begegnung mit einem Arzt, meine schlimmste Kommunikationserfahrung. Und die hat sehr wohl einen Anker im Kopf gesetzt. Und ich habe dann 2 Jahre aufs Sterben gewartet und nach 2 Jahren war ich noch immer da und da ist nichts passiert. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte diesen Diagnosetag, diesen 5. Juli, einfach positiv besetzen und möchte nicht mehr aufs Sterben warten. Und mittlerweile feiere ich jeden Überlebenstag. Und das ist sowas wie mein 2. Geburtstag. Und das mag ich einfach sehr, sehr gern. Und ich habe einen neuen Arzt, einen ganz großartigen Onkologen. Und der hat zu mir gesagt, wir rollen die Strategie auf 10 Jahre aus. Und jetzt habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, wir haben die 10 Jahre, was machen wir? Und er hat gesagt, Marschrichtung 20 Jahre. Und das ist natürlich ein ganz anderer Anker im Kopf. Und da bin ich einfach sehr froh, dass ich mit ihm einen tollen Onkologen an meiner Seite habe.
Das heißt, das Überbringen der Nachricht ist damals durch den Radiologen passiert. Der hatte gesagt, was so herausgefunden hat. Also du hast gesagt, es war für dich möglich, einen Teil zu verstehen. Ja? Mhm. Ab dann sind die Balken nach unten gegangen. Hast du eine Idee, was dir oder auch anderen PatientInnen helfen würde, Diagnosen besser zu verstehen? Also was ist denn ein gutes Überbringen einer schlechten Nachricht? Was ist das aus deiner Warte? Wie kann das gelingen?
Also ich glaube, man sollte offen und ehrlich kommunizieren. Man darf auch sagen, es ist eine schwerwiegende Erkrankung. Das ist einmal das Negative, das Sachliche. Aber man muss dann auch schauen, was kann man draus machen? Was ist das Positive? Welche Therapien gibt es? Wo kann man sich Hilfe holen? Was sind die nächsten Schritte? Und an das kann man sich als Patientin dann gut klammern. Ich habe bei sehr für mich negativen Gesprächen immer am Ende gefragt, und was ist das Positive in meiner Situation? Und da kamen halt einige positive Dinge und meistens, es gibt noch Therapie. Und gerade für metastasierte Patientinnen ist es so schwierig, wenn es dann einmal wirklich heißt, es gibt keine Therapien mehr. Und an das habe ich mich immer geklammert. Und ich glaube, das ist in der Kommunikation auch ganz wesentlich, dass man Mut macht, dass man motiviert, aber dass man trotz allem ehrlich ist und die Situation ganz offen anspricht.
Also wirklich auch die positiven Nachrichten genauso betonen.
Genau.
Du hast gesagt, es war beim nächsten Überbringen einer schlechten Nachricht, nämlich zu dem Zeitpunkt der Woche danach, als du gehört hast, dass du auch Metastasen hast. Das heißt auch, dass der Krebs gestreut ist, wie man landläufig sagt, dass da den Mann dabei war. Und du hast gesagt, das war ganz, ganz hilfreich. Ja. Du hast gesagt, Peter heißt ein Mann. Mhm. Ja. Warum war denn der Peter genau der Richtige? Nämlich auch sozusagen die Frage auf einer anderen Ebene. Ich habe gehört, es ist hilfreich, auch jemanden mitzunehmen. Was soll denn diese Person haben oder können? Oder wie sollte die Person sein, dass diese Person zu einer Hilfe wird?
Ich glaube, es ist immer wesentlich, dass man Herzensmenschen mitnimmt. Ich habe das Glück, dass mein Mann gleich bei der Initialdiagnose mit den Metastasen mit war. Es ist ratsam, sich auf ein Gespräch vorzubereiten. Also in dem Fall habe ich es noch nicht gekonnt, aber im späteren einen Fragebogen mitzunehmen.
Okay, was soll denn auf dem Fragebogen draufstehen?
Alle wesentlichen Fragen, weil die kommen nicht unbedingt, wenn man vor dem Arzt oder vor der Ärztin sitzt, sondern die kommen meistens in der Nacht. Und deswegen habe ich mal einen Block auf der Seite liegen gehabt, auf meinem Nachtkästchen und habe da alle Fragen notiert, habe die dann priorisiert. Und der Peter war dann immer der den Fragebogen mit hatte und auch geholfen hat, diese Fragen zu stellen, damit wir nichts vergessen. Weil es ist nur immer so, wenn man da sitzt, man ist ängstlich, man hat den Arzt gegenüber. Es ist schwierig, in dieser kurzen Zeit alle Fragen zu stellen. Also Fragekatalog kann ich nur empfehlen, einen Herzensmenschen mitzunehmen. 4 Ohren hören immer mehr als 2. Und wir sind oft rausgegangen und haben über das Gespräch gesprochen. Und wir haben ganz unterschiedliche Dinge herausgefiltert. Also es ist wesentlich, dass man zu zweit hingeht und dass man Dinge einfach mitnimmt aus diesem Gespräch und vielleicht dann auch noch drüber kommuniziert. Mhm. Das hat uns sehr viel gebracht.
Also auch deinem Mann hat es viel gebracht?
Ja, ja, auch meinem Mann hat es viel gebracht, weil er die Information gleich aus erster Hand gehört hat. Ja. Und das ist wieder was anderes, wenn es ich erzähle oder wenn er beim selben Arztgespräch sitzt.
Jetzt hattest du die Situation, dass natürlich dein Herzensmensch, wenn ich so verstehe.
Also ja.
Ich habe übrigens auch gelesen, ihr habt es gerade zum dritten Mal geheiratet, glaube ich, oder?
Im Jänner.
Im Jänner zum dritten Mal.
Ja, zum dritten Mal auf Hawaii dieses Mal.
Wunderbar. Gratuliere.
Das sind unsere Fixsterne, die planen wir immer ein, in 5 Jahren wieder.
Super. Trotzdem musstest du ja hast du wahrscheinlich diese Diagnose auch anderen Menschen dann irgendwann mitgeteilt, die nicht dabei waren. Mhm. Wie überbringt man denn Menschen, die man auch gern mag und die einen ja auch kennen als lebendige Frau, als mitten im Leben stehend, als vielleicht taffe Persönlichkeit, die man so ist. Ja. Wie überbringt man Menschen, die man liebt, die Nachricht, dass eine schwere Diagnose und vielleicht sogar das Lebensende im Raum steht?
Also der Peter hat alles genauso abgekriegt, wie ich es gehört habe. Mhm. Und er hat es gut ausgehalten. Bei meinen Eltern war das wiederum anders. Bei den Eltern ist es schwierig, gerade als Einzelkind, dann am Sonntag, am Nachmittag, nach dem Mittagessen zu sagen, so, ich muss euch was sagen, ich habe Krebs. Also das war für mich der schwierigste Satz, den ich meinen Eltern jemals gesagt habe. Es ist dann natürlich viel Verzweiflung da, es ist viel Angst da, es ist natürlich auch ein anderer Umgang mit Kommunikation da. Also meine Mutter hat das eigentlich sehr, sehr offen aufgenommen. Mein Papa hat damals zu mir gesagt, aber du sagst es eh niemandem, weil er mich schützen wollte. Mittlerweile hat er wirklich so viel gewonnen, dass er dann zum Schluss gesagt hat, ich finde es großartig, dass du es so öffentlich gemacht hast. Es wäre nicht mein Weg gewesen, aber es war dein Weg. Und das ist einfach was Schönes. Und ich habe immer sehr offen kommuniziert. Ich habe gesagt, was los ist, weil man gedacht, die Menschen hören es ja sowieso. Und ich möchte es gleich von mir aus sagen. Ich möchte nicht, dass sie es von anderen hören. Ich habe alle meine Freunde angerufen, habe es ihnen gesagt. Da hat es welche gegeben, die waren unendlich traurig und haben geweint. Da hat es welche gegeben, die waren sehr beherzt und haben mir Mut zugesprochen. Da war alles dabei. Aber es ist gerade für Patientinnen einfach sehr schwierig, weil du musst die anderen eigentlich auch noch trösten. Du bist selber traurig und du bringst es raus, aber du musst dann auch sagen, aber wir haben eh noch Therapien, es wird noch ein paar Jahre gehen und musst die anderen auch noch trösten und abfangen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir untereinander, wir Betroffenen untereinander, uns auch austauschen können.
Ich habe häufig also in meiner Tätigkeit mit Palliativpatientinnen erlebt, dass nach so einer Diagnosestellung, und das hat mich immer so schockiert oder bewegt auch, oft der Einsamkeit und Isolation entsteht. Mhm. Und wenn ich mir das immer dann so auf einer rationalen Ebene versucht habe zu erklären, die Person ist ja die gleiche. Wahrscheinlich hat diese Person schon seit einem Jahr diesen Krebs in sich gehabt, aber plötzlich gibt es nur auf dem Papier offiziell so einen Stempel, wo es dann draufsteht, die Diagnose. Das heißt, die Person ist die gleiche, nur es hat sich ein Wort verändert. Warum reagieren denn Menschen so oft damit Rückzug? Erstens hast du das erlebt und warum ist das so?
Ich habe es bei ganz wenigen erlebt, das muss ich sagen. Aber ich weiß von anderen Betroffenen, dass sie wirklich oft ganz alleine dastehen. Ich glaube, es ist Unsicherheit. Ich bringe dir ein Beispiel dazu. Ich habe einen lieben Freund und der wusste natürlich, dass ich Krebs habe. Und er hat mich bei allen Treffen, die wir damals hatten, nie gefragt, wie geht's dir denn? Und ich bin immer heimgekommen und habe das dem Peter erzählt und habe gesagt, du glaubst das nicht. Er hat mich wieder nicht gefragt, wie es mir geht. Das gibt's doch nicht. Und irgendwann waren wir wieder beieinander und wir haben über alles gesprochen, nur nicht über meine Krankheit. Und dann habe ich mal am Tisch gehabt und habe gesagt, Karl, jetzt sag mir bitte, warum fragst du mich nie, wie es mir geht? Und er hat gesagt, ich wollte nicht traurig machen. Ich wollte über alles Schöne mit dir reden, aber nur nicht über deine Krankheit. Und ich habe gesagt, das ist so, als würde ich nicht über deinen Job sprechen mit dir, ja? Oder über deine Familie sprechen. Es ist ein Teil meines Lebens und ich möchte dir auch erzählen, wie es mir geht. Und ab dem Zeitpunkt hat er mich jedes Mal gefragt, wie geht's dir, wie geht's dir mit der Krankheit, was machen die Therapien? Es war einfach Unsicherheit. Und ich glaube, dieses Reden bringt die Leute wirklich zusammen. Wie das alte Sprichwort, Reden bringt die Leute zusammen. Und ich mag sehr gern die Frage, magst du heute über die Krankheit reden oder eben nicht? Magst du lieber über irgendwas anderes sprechen? Das öffnet beide Türen und lässt mich entscheiden, durch welche gehe ich. Gehe ich durch die Türe, wo ich über die Krankheit spreche, oder gehe ich über die Türe, wo es nur um den Urlaub oder die lieben Freunde oder den Kinofilm geht? Ja? Und ich glaube, diese Frage ist einfach sehr schön zu fragen. Darf ich dich fragen, wie es dir geht? Oder magst du heute lieber nicht über deine Krankheit sprechen?
Ja, das ermächtigt dich ja auch so, bringt dich eine ganz aktive Rolle, weil das habe ich natürlich auch oft miterlebt, dass wenn man krank wird und krank geschrieben wird, ja, man ist schon recht schnell in so einer sehr passiven Situation, oder? Ja.
Und ich glaube, man tut sich leichter im Umgang mit der Krankheit, wenn man aktiv das Steuer übernimmt und wenn man einfach Kapitänin des eigenen Bootes ist. Habe ich immer wieder erlebt, wenn man weiß, wohin die Richtung geht, wenn man gut kommuniziert, wenn man auf Augen- und auf Herzenshöhe kommuniziert mit den Ärzten, dann geht's besser.
Kannst du dich eigentlich an das erste positive Gefühl erinnern, nachdem du die Diagnose bekommen hast? Oder eine Situation, wo du was ganz Positives erlebt hast?
Das erste positive Gefühl war, dass der Peter gesagt hat, wir gehen den Weg gemeinsam. Das war für mich das Allerschönste zu wissen, ich bin nicht alleine mit dieser Krankheit und es ist eine Familiendiagnose.
Eine Familiendiagnose. Auch eine Diagnose des sozialen Umfelds?
Ja. Die tragen das alle mit, meine Herzensmenschen, sind ganz eng an meiner Seite und gehen den Weg Hand in Hand. Und da bin ich sehr, sehr stolz und dankbar. Ja.
Du hast gerade erzählt, so, du würdest da wünschen oder du würdest vielleicht auch empfehlen, dass Menschen aus deiner Umgebung sagen, möchtest du heute darüber sprechen oder nicht? Gibt es noch anderes, was du dir wünschen möchtest? Du hast jetzt wirklich 10 Jahre Erfahrung als Patientin mit dieser palliativen Diagnose. Was würdest du denn sonst noch wünschen, wie das Umfeld mit dir umgehen soll?
Ganz normal. Völlig normal, wenn mich jemand fragt, wie soll ich mit dir umgehen? Ganz normal, die Krankheit ist ein Teil von mir. Wir können drüber reden, wir können aber über alles andere reden. Aber ich glaube, diese Normalität tut uns allen gut. Aber natürlich auch mit Verständnis für eine sehr spezielle Situation. Wir bekommen von einem Tag auf den anderen einen sehr, sehr schweren Rucksack umgeschnallt. Wir müssen mit dem laufen lernen. Wir müssen mit dem steil bergauf gehen. Wir fallen einmal nieder. Wir müssen uns wieder aufraffen. Wir müssen weitergehen. Und dieses Verständnis und dieses, ich kann verstehen, wie es dir geht, ist für uns was ganz, ganz Wesentliches.
Dieser schwere Rucksack, den du so mitschleppst, in diesem Rucksack sind ja auch viele vermutlich einmal so Gedanken drinnen, so auch da auch so vielleicht negative Gedanken oder Befürchtungen, Ängste, die da sind. Wie schaffst du denn das, dass du, oder schaffst du es, dass diese negativen Aspekte von dem, was sein kann, vielleicht sein wird, nicht überhand nehmen? Kann man sich da schützen vor diesen negativen Aspekten?
Ich bin leider kein Wunderwutzi. Also ich habe auch meine Abstürze, ich habe auch meine Tiefs. mit Tränen, diese Ich sehe keinen Sonnenstrahl am Himmel Tage, ich glaube, die haben wir alle. Also wenn sich wieder was verschlechtert, wenn die Krebsdiagnose weitergreift, wenn neue Metastasen dazukommen, dann geht es uns ganz einfach schlecht. Aber ich versuche trotzdem immer nach vorne zu schauen. Ich sage immer, ich setze mir Fixsterne auf meinem Krankheitsfirmament und versuche mich nach vorne zu orientieren. Meine Fixsterne sind immer Reisen, Konzerte, irgendwas Schönes, was ich vor mir habe. Aber ein Leben mit Krebs als chronischer Krankheit, ein palliatives Setting ist sicher so ein Auf und ein Ab. Mhm. Eine Achterbahnfahrt, man geht steil bergauf, man hat gute Lebensqualität, man kann ein schönes Leben führen, aber dann stürzt man einfach wieder tief nach unten, wenn die Krankheit weitergreift. Es ist einfach schwierig, weil man diese Balance verloren hat. Also man segelt nicht gerade eben dahin, sondern es gibt einfach leider immer wieder die raue See, die da kommt und uns ganz, ganz viel Gischt ins Gesicht spritzt.
Das heißt, so diese Personen, die dich da immer wieder mal beim Schwimmen unterstützen, das ist einerseits ein gutes soziales Umfeld, es sind also Augen auf bei der Wahl von Medizinerinnen und anderen medizinischen Profis. Hast du auch sonst noch Unterstützung dir geholt, also im Sinne von zum Beispiel psychologische Unterstützung oder wer unterstützt dich denn da so in deinem Leben?
Also ich denke, dass Krebs eine Krankheit ist, die nicht nur den Körper, sondern auch den Geist betrifft. Und psycho-onkologische Unterstützung ist immens wichtig. Zum einen habe ich meine Herzensmenschen, aber ich glaube, es bedarf auch einer professionellen Außensicht und da kann ich nur Psycho-Onkologinnen und Onkologen sehr herzlich empfehlen, vor allem die Krebshilfe, die ein Gratisangebot mit psycho-onkologischer Unterstützung hat. Und ich denke, dass es so wesentlich ist, mit jemandem von außen drüber zu sprechen.
Warum ist es so wichtig?
Weil seine Lieben versucht man immer zu schützen. Ja, also Themen wie den Tod anzusprechen innerhalb der Familie, das ist nicht einfach. Das ist eine schwierige Geschichte, wenn man mit jemandem von außen spricht, der eine entsprechende Ausbildung mitbringt und Erfahrung mitbringt. Das ist was ganz was anderes. Es gibt eben Fachleute und gerade in so einer Situation sollte man diese Fachleute auch konsultieren und sollte sich deren Tipps mitnehmen auf den Weg.
Das erinnert mich gerade, wir haben auch eine Folge gehabt mit Eva Masel, Palliativmedizinerin, AKH in Wien, und die hat auch kurz so dieses Total Pain Modell dargestellt, wo sie ganz klar gesagt hat, es gibt so auch diese psychologischen, aber auch sozialen und spirituell existenziellen Themen, die so bei palliativen Erkrankungen eine Rolle spielen. Und je nachdem gibt es natürlich auch ganz viele Ressourcen von unterschiedlichen Berufsgruppen, die da gut begleiten können.
Absolut, absolut. Kann ich nur empfehlen.
Du hast die Diagnose vor 10 Jahren bekommen. Wie hast du dich denn als Person, als Persönlichkeit entwickelt? So vielleicht kurzfristig, aber auch so langfristig.
Diese Diagnose ändert alles im Leben. Wirklich schlagartig. Ich habe das Gefühl gehabt, ich gehe als halbwegs gesunde Frau ins Krankenhaus rein und bin wieder nach Hause gekommen mit einer Palliativdiagnose. Und das verändert wirklich alles. Ja? Also vom Privatleben über den Job bis hin zu, was kann ich noch tun? Und für mich war immer wichtig, Spuren zu hinterlassen. Und ich habe mir überlegt, was kann ich? Und die Antwort war Schreiben. Und was bringe ich mit? Krankheitserfahrung. Und somit habe ich meinen Blog gestartet und wollte anderen zeigen, dass man auch mit einer Palliativdiagnose, mit einer metastasierten Brustkrebsdiagnose noch gute Zeit haben kann. Jetzt bin ich ein Glückskind mit 10 Jahren Überlebenszeit, das ist mir schon klar. Aber trotzdem, glaube ich, braucht es Mutmacherinnen, und da bin ich nicht allein, da gibt es ganz, ganz viele, aber Mutmacherinnen, die anderen zeigen, man kann mit dieser Krankheit auch noch einen Weg finden.
Du hast ja auch dann noch die Meta-Mädels ins Leben gerufen. Was sind die Meta und was und wer sind die Meta-Mädels?
Ich habe damals bei meiner Diagnosestellung vor 10 Jahren das Gefühl gehabt, ich bin fürchterlich allein. Es gibt zwar viele brustkrebserkrankte Frauen und auch Männer, wie wir wissen, aber es gibt nur ganz, ganz wenige Metastasierte und die sieht man nicht. Und deswegen war es mein großer Wunsch von Anfang an, metastasierte Brustkrebspatientinnen zu vernetzen. Und es ist mit der Krebshilfe Österreich sehr, sehr gut gelungen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir da ein schönes Grüppchen geworden sind. Wir tauschen uns online aus. Wir sehen uns auch immer wieder im wirklichen Leben bei Treffen, haben auch ärztlichen Support. Und das ist immer eine schöne Runde, wo es ganz viel Austausch gibt, wo es ganz viel Herzlichkeit und Schwarmwissen gibt.
Wo findet man die Metamädels?
Die Metamädels findet man auf Facebook. Wir sind eine geschlossene Gruppe und jede Frau mit einer metastasierten Brustkrebsdiagnose kann gerne zu uns stoßen. Wir sind, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Netzwerk in Österreich und wir versuchen, den Weg, den schwierigen Weg, Hand in Hand zu gehen.
Du hast gesagt, die metastasierten BrustkrebspatientInnen sieht man nicht. Warum sieht man die nicht?
Weil man uns die Krankheit sehr oft nicht ansieht. Wenn du mich ansiehst, würdest du jetzt nicht im ersten Moment denken, die Frau ist krank. Und so ist es bei vielen, die mit einer palliativen Brustkrebserkrankung leben. Bei der Ersterkrankung, wo es meistens Chemo gibt, da siehst du es. Da haben die Frauen Glatze, brauchen Medikamente. Und du siehst es auf der Straße ganz einfach, wenn sie anders aussehen. Und sieht man eben die Krankheit nicht an. Und das ist schwierig. Deswegen sind wir auch unsichtbar. Und meistens ist der Fokus auf den Ersterkrankten, vielleicht sogar schon früher mit Vorsorgeprogrammen und Ersterkrankten. Und der zweite Fokus ist sicher, wenn jemand aus dem Leben scheidet. Aber wir, die wir mit Krebs als chronischer Erkrankung leben und wo man es uns nicht ansieht, wir werden von der Gesellschaft einfach kaum wahrgenommen. Und deswegen ist mein großer Anspruch, den Scheinwerfer auf unsere Gruppe zu richten. Und ich glaube, wir als Gruppe werden auch immer größer, weil es gute neue Medikamente gibt, die auch eine metastasierte Diagnose nicht unbedingt zu einer Todesdiagnose machen, sondern wir können zumindest auf Zeit noch leben.
Genau, du bist ja das beste Beispiel dafür. Da gibt es die Diagnosestellung und dann gibt es das Sterben. Mhm. Ja. Und dazwischen ist es ja...
Ist nur ganz viel Leben.
Ganz viel Leben und ziemlich bunt, ja, was du auch so verkörperst. Ja. Du hast immer wieder auch so das Wort Mut genannt in diesem Gespräch schon. Wie mutig muss man denn als Patientin sein?
Ich glaube, Mut tut gut. Mut tut gut, Mut nachzufragen, Mut generell mit den Ärzten gut zu kommunizieren, Mut sich auf die Beine zu stellen, Mut in einem Shared Decision-Making Process sich für eine Therapie zu entscheiden, Mut diesen Therapieweg zu gehen. Also ich glaube, Mut tut Patienten gut und Mut kann auch stärken und motivieren.
Wie mutig sind denn Ärzte und Ärztinnen in der Kommunikation von schweren Erkrankungen?
Ich glaube, da gibt es alles. Von denen, die gar nicht mutig sind und die nicht einmal das Wort Krebs in den Mund nehmen, bis hin zu Ärzten, die sehr offen, sehr ehrlich über das Thema kommunizieren, aber trotzdem noch was Gutes in Aussicht stellen.
Was machen Ärzte und Ärztinnen, aber ich will das gar nicht einschränken auf diese Berufsgruppe, weil es gibt viele andere Berufsgruppen, auch im medizinischen Setting insgesamt, die sich oft sehr schwer tun, die auch so, das vorher gesagt hat, vielleicht sogar Menschen schützen möchten vor diesen schlechten Nachrichten. Ist es Schutz, wenn man Dinge nicht konkret anspricht?
Es macht die Situation schwieriger. Ich glaube, eine offene, ehrliche Kommunikation ist für uns als Patientinnen und Patienten einfach sehr, sehr wichtig. Aber es muss natürlich auch mitschwingen, dieses Verständnis für die sehr, sehr schwierige Situation. Und auch Verständnis, dass wir viele Fragen stellen, weil wir ja mit der Materie nicht vertraut sind. Und da können Ärzte uns sehr, sehr viel weiterhelfen. Wiewohl mir natürlich klar ist, auch Ärzte haben eine Patientinnenflut vor der Tür sitzen, die dann reinrauscht und Ärztinnen und Ärzte haben generell wenig Zeit, weil das System einfach so ist, wie es ist. Aber Verständnis und sich einmal hineinzudenken in die Patientinnen und Patienten und versuchen, in deren Schuhen zu gehen, das ist was Wesentliches.
Was ist so, wenn du zurückdenkst an deine bisherige Krankheitsgeschichte, an deine Überlebensgeschichte? Mhm. Was ist so deine schönste Erinnerung an eine Kommunikationssituation?
Die schönste Erinnerung ist das, was ich da vorher erzählt habe. Dieser eine Arzt, der zu mir gesagt hat, wir rollen die Strategie auf 10 Jahre aus, jedes halbe Jahr wird ein neues Medikament kommen, da wird auch was für Sie dabei sein und wir schauen einfach, dass wir uns diesen 10 Jahren nähern. Und das war für mich eigentlich ein Umdenken im Leben und das hat für mich so einen positiven Anker im Kopf gesetzt und ich habe gewusst, da will ich hin. Und jetzt habe ich die 10 Jahre erreicht, jetzt will ich noch mehr.
Wie tankst du so deine Batterien insgesamt auf?
Ich liebe das Schreiben. Also täglich Blog zu schreiben ist für mich was Wunderschönes. Das ist, mich ausdrücken zu können. Mein Blog ist mein Sprachrohr und mein Blog ist ganz einfach auch meine Verarbeitung. Das mag ich sehr. Das ist der Motor, der mich am Laufen hält. Ich bin begeisterte Hobby-Britin, bin so gerne unterwegs, ich reise so gern nach Großbritannien. Und immer wenn ich in den Flieger einsteige, dann bleibt meine Krankheit zu Hause, die fliegt nicht mit. Und wo ich lande, gibt es nur Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Das ist wirklich Urlaub. Ja, und ich bin wahnsinnig gern mit meinen Herzensmenschen unterwegs, mit meinen Freunden, das liebe ich, mich mit ihnen zu treffen, gute Gespräche zu führen, da tanke ich auf, da tanke ich meine Batterien auf.
Wenn man so kräftig ist und so mutig ist und manchmal sich auch schwach fühlt und auch Hilfe in Anspruch nimmt, wenn du so dein Leben anschaust und was du alles schon geschafft hast, welchen Situationen du dich schon gestellt hast, worauf bist du am meisten stolz?
Ich bin am meisten stolz, dass ich hoffentlich dazu beigetragen habe, dass man den metastasierten Brustkrebs wahrnimmt. Wenn ich es geschafft habe, dafür Bewusstsein zu schaffen, dass die Menschen wissen, was ist denn das, was ist damit verbunden, das ist eine palliative Erkrankung. Man kann aber trotzdem damit noch ein Leben führen. Wie lange, wissen wir alle nicht, aber zumindest auf Zeit und sogar ein sehr qualitatives Leben oft. Dann bin ich sehr, sehr happy und dann habe ich zumindest Spuren hinterlassen. Ich habe mir mein Leben zwar so nicht vorgestellt, niemand stellt sich das vor, schon in jungen Jahren Krebs zu bekommen, aber wenn man aus dieser sehr schwierigen Diagnose was Gutes herauskitzeln kann, dann ist das was Schönes und dann sage ich, bin ich dankbar dafür.
Ich bin recht dankbar dafür, dass du heute hier bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank. Ich danke dir.